Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Walter Blank hielt seinen Vortrag Umsetzung der Mystik in Frauenklöstern auf der Tagung Mystik am Oberrhein der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 14. Mai 1977. Außer Walter Blank waren Alois Haas und Ewald Vetter Referenten auf der Tagung, deren Beiträge zusammen im Druck erschienen sind unter dem Titel der Tagung im Verlag der Katholischen Akademie. Die Standnummer des Tagungsbandes im Bestand der UB Freiburg lautet KA 84-1662.
Meine Damen und Herren, wir können nun an einem Punkt anschließen, der von Herrn Haas sehr schön am Ende zur Überleitung zu unserem Referat gezeichnet wurde, nämlich der sehr direkten Art, wie Seuse versucht, einen Bezug herzustellen aus dem, was mystisch erfahren ist und dem, wie es für andere verwertbar wird. Mystische Erfahrung ist allerdings nach Auskunft aller Mystiker ein so tief innerliches Erleben, dass es im Eigentlichen nicht mitteilbar ist. Der Mystiker begegnet Gott in einer Weise, die ihn zutiefst erfüllt und zugleich sprachlos macht. Das Medium der Sprache versagt, wenn es darum geht, jene Erfahrungsebene der Gottesbegegnung zu beschreiben. Diese Erlebnishorizonte werden durch jede Ausdrucksweise nur unangemessen erfasst. Am ehesten erreicht hier noch die Bildsprache die gesuchten Annäherungswerte, weshalb der Metaphorik im mystischen Sprechen auch so große Bedeutung zukommt. Das bedeutet, dass die eigene mystische Erfahrung durch keine noch so genaue Beschreibung ersetzt werden kann. Bei dieser Ausgangsposition sieht sich der mystisch Begnadete in dem Dilemma, dass er auf der einen Seite die Schauungen der Seele als etwas empfindet, das sich ausschließlich zwischen Gott und ihm persönlich ereignet und daher eigentlich nicht für einen Außenstehenden bestimmt ist. Auf der anderen Seite ist diese unmittelbare Erfahrung der Gottesbegegnung derart stark, dass die Fülle, die er erfahren hat, zu groß ist, um von einem Einzelnen gehalten zu werden. Die Erfahrungen drängen nach außen, der Mystiker will und muss sie seiner Umgebung mitteilen. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an das bereits zitierte Wort Eckharts. Das heißt, wenn niemand hier gewesen wäre, so hätte ich diese Predigt vor diesem Opferstock halten müssen. Ich verstehe hier diesen Satz als den Drang dessen, dass der Mystiker seine Erfahrung mitteilen muss und will. So steht der Mystiker in der Spannung zwischen dem Sprechen müssen und dem das Wesentliche nicht ausdrücken können. Was daher immer nur beschrieben wird, ist der Weg bis zur Vereinigung mit Gott, dann der Versuch einer annähernden Beschreibung dieses Erlebnisses, wobei Bilder das Unsagbare ersetzen müssen, und schließlich die Folgen, die sich für das Leben des Mystikers aus dieser Begegnung ergeben. Vor allen Dingen die Aufforderung an seine Umgebung zur Gottesliebe und zur Nachfolge. Von diesem Ausgangspunkt her scheint sich zunächst unsere Frage nach der Umsetzung der Mystik in den Frauenklöstern am Oberrhein zu stellen. Man geht etwas unreflektiert und spontan von der Vorstellung aus, dass die von den großen geistlichen Meistern Eckhart, Tauler und Seuse erfahrene Gottesbegegnung pastoral in Anweisungen umgesetzt wird, nach denen die ihnen anvertrauten Klosterfrauen sich der mystischen Vereinigung annähern können. In dieser Erwartung liegt durchaus ein eigenes Interesse des heutigen Menschen, der sich mit diesen Texten in der Hoffnung beschäftigt, hier unmittelbare Lebensführung hin zur Mystik finden zu können. Die angedeutete innere Schwierigkeit aber, die den mystischen Vorgang unserer Kontrolle entzieht und wir immer nur auf die Stufen vor bzw. nach dem Augenblick der Einheit verwiesen sind, gilt ebenso für die Zeitgenossen damals. Daher scheint es zunächst wichtig, historische Aufschlüsse zu bekommen über die Art der Beziehung zwischen den mystisch begnadeten Seelenführern und den ihnen anvertrauten Klosterfrauen. Einige Zeugnisse aus den Frauenklöstern lassen uns Auskunft über diesen Umsetzungsvorgang erhoffen. Aus dem 14. Jahrhundert sind uns eine Reihe von sogenannten mystischen Lebensbeschreibungen erhalten, die ausnahmslos aus Dominikanerinnenklöstern stammen. Und zwar aus Konventen, die im oberdeutschen Raum liegen. Von den 8 Konventen, deren mystisches Leben aufgezeichnet ist in diesen Sammlungen, gehören 6 zur Diözese Konstanz. Es sind dies Kloster Katharinenthal bei Diessenhofen am Oberrhein, Oetenbach bei Zürich, Töss bei Winterthur, Adelhausen vor den Toren Freiburgs damals, heute in Freiburg, Kirchberg bei Sulz an der hohenzollerischen Grenze und Weiler bei Esslingen. Hinzu kommt eine Sammlung aus Unterlinden bei Colmar, das zur Diözese Basel gehört, und eine aus dem Kloster Engeltal bei Nürnberg zur Diözese Eichstätt gehörig. Deutlich erkennbar liegt der Schwerpunkt dieser mystischen Lebensbeschreibungen in dem Gebiet zwischen Konstanz, Zürich, Basel und Straßburg. Das sind genau jene Orte, in denen auch die 3 großen dominikanischen Mystiker wirken. Seuse in Konstanz, Tauler in Straßburg und Eckhart wenigstens zeitweilig ebenfalls in Straßburg. Dabei ist davon auszugehen, dass alle 3 genannten Predigerbrüder nicht nur an einem Ort gewirkt haben, sondern dass sie ausgedehnte Pastorationsfahrten unternommen haben, wie wir es von Seuse mehr zufällig erfahren. Er erzählt, dass er von Konstanz aus in die Schweiz, ins Elsass, den Rhein hinab, sogar bis nach Aachen und in die Niederlande gekommen sei. Es war ja eine der besonderen Aufgaben der Predigerbrüder, die zahlreichen dem Orden unterstellten Frauenklöster zu besuchen, sie seelsorgerisch zu betreuen, zu predigen und ihnen spezielle geistliche Führung zukommen zu lassen. Auch in den überlieferten Lebensbeschreibungen finden sich Zeugnisse dafür, dass die genannten Meister neben zahlreichen anderen mehrfach in den Konventen zu Besuch waren und dort neben der Predigt den Frauen in Beichtgesprächen teilweise sehr persönliche, mystische Führung zuteilwerden ließen. So erfahren wir vom Wirken des heiligen hohen Meisters Bruder Eckardus in Töss, ähnlich in Oetenbach und in Katharinenthal. Noch deutlicher zeichnen sich die Spuren Seuses in den Konventen von Katharinenthal und Töss ab, vermutlich auch in Oetenbach, Adelhausen und Unterlinden. Besonders nach Töss gehen enge Beziehungen, wo Seuses bedeutendste Schülerin Elsbeth Stagel als Priorin den Konvent leitete und jene Nonnenviten dort schrieb. Als noch junge Schwester vertiefte sie sich in die Gedanken Eckharts, fand sich darin aber nicht ganz zurecht. So schrieb sie an Seuse und bat zu einer Reihe von Punkten um Erklärungen. Es entwickelte sich daraufhin eine lebhafte Korrespondenz zwischen Konstanz und Töss, aus der im Lauf von 25 Jahren eine echte Seelenfreundschaft erwuchs. Gerade an diesem Beispiel des Schwesternbuches der Elsbeth Stagel und der Schriften Seuses aber lassen sich eine Reihe fundamentaler Unterschiede aufzeigen, die auch die geschichtliche Entwicklung der deutschen Mystik spiegeln. Die Schwesternbücher enthalten eine Reihe von Berichten in deutscher Sprache über das mystische Leben der Nonnen in den betreffenden Konventen. Lediglich die Viten von Unterlinden sind lateinisch verfasst. Für die lateinische Version liegt deren Abfassungszeit zwischen 1310 und 20, die deutschen Sammlungen datieren zwischen 1340 und 1360. Bei den Sammlungen von Unterlinden, Adelhausen, Katharinenthal, Töss und Kirchberg lassen sich außerdem Nachträge feststellen. Diese Vitensammlungen wurden nun entweder von den Priorinnen der Konvente selbst geschrieben, so von Anna von Munzingen in Adelhausen, von Elsbeth Stagel in Tös und von Katharina von Gebweiler in Unterlinden, oder sie wurden von ihnen in Auftrag gegeben. Und darin wird die mehr oder weniger offizielle Tendenz deutlich, die solche Sammlungen zur Repräsentation des Klosters nach innen und nach außen brauchte. Denn wir finden hier grundsätzlich nicht einzelne Lebensbeschreibungen, sondern das Ziel der Arbeiten ist es, die gesamte Klosterheiligkeit darzustellen. Daher bieten diese Sammlungen einen Überblick über all jene Schwestern, die irgendwie mystisch begnadet waren. Sie bieten dagegen keinen unmittelbaren Niederschlag über mystische Erlebnisse. Denn diese Zeugnisse stammen ja nicht von Mystikern selbst, sondern Jahre oder Jahrzehnte später berichtet die entsprechende Schreiberin über das Erlebnis anderer. Die Schwesternbücher basieren nämlich auf Berichten älterer Mitschwestern, die die beschriebenen Nonnen noch selbst gekannt haben. Oder es werden gelegentlich auch ältere Aufzeichnungen mitverwendet. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die mystischen Vorgänge in den Frauenklöstern erst zu einer Zeit erfasst und schriftlich niedergelegt wurden, als die mystisch begnadeten Personen meist schon tot waren. Das bedeutet weiter, dass die Schreiberinnen jene Fremdberichte nicht mehr aus eigener Erfahrung bestätigen oder korrigieren können, sondern ihre Perspektive aus dem sehnsuchtsvollen Rückblick auf die frühere Gnadenfülle im eigenen Konvent sich nun einseitig auf die sogenannten Gnadengaben verschiebt. Berücksichtigt man die Schwierigkeiten, die der Mystiker hat, selbst unmittelbar nach seinem Erleben das Geschaute in Sprache umzusetzen, so dürfen wir für die hier vorliegenden Zeugnisse sicher keine Auskunft über die inneren Vorgänge des mystischen Weges erwarten, sondern allenfalls darüber, wie sich äußerlich diese Vorgänge bei jenen Personen gespiegelt haben. Die Vitensammlungen folgen, wenn man nun etwas in den literarischen Aufbau hineinschaut, durchgängig einer Zweiteilung. Beschrieben werden zunächst die praktischen Übungen der Askese und der Ordenszucht, sodann die Visionen und Ekstasen. Während sich beides sehr häufig vermengt, betont Elsbeth Stagel an einer Stelle diese Ordnung ganz bewusst. Sie schreibt da: Hier enden die heiligen Übungen und hier fangen die besonderen Gnaden und Wunder an. Man könnte dieses Schema etwas salopp auch so charakterisieren: Dem Tugendstreben folgen die Wunder. Zweifellos herrschte unter den Nonnen tiefer Ernst, die religiösen Übungen so gewissenhaft wie möglich zu beobachten, ja, nicht genug damit, sie in strenger Askese dauernd zu überbieten. Die Beichtväter unterstützten sie dabei im Allgemeinen. So schickt etwa der Geißlerprediger und bekannte Seelenführer Venturino von Bergamo der Priorin von Unterlinden eine Kordel und schreibt dazu: Nimm damit jede Nacht in der Kirche die Disziplin, und zwar in der Weise, dass du deine entblößten Schultern ein Miserere lang mit jedem Vers siebenmal schlägst. Seuse verbietet zwar seiner Schülerin Elsbeth Stagel, der Priorin von Tös, die strenge Altväteraskese, wie sie tradiert und bekannt war. Ob er sich damit aber durchgesetzt hat, beziehungsweise ob das seine allgemeingültige Ansicht war, ist mit Recht zu bezweifeln. Denn Elsbeth Stagel war zu jener Zeit, als er ihr diese Verordnung oder diese Mitteilung schickte, war sie krank. Das Beispiel Margret Willins aus Tös dagegen stehe hier für jene Art der Askese, wie sie sicher sehr oft geübt wurde. Es heißt hier im Nonnenbuch: Auf jegliche Gemeinschaft verzichtete sie gerne. Um das Redefenster und um alle Leute draußen kümmerte sie sich nicht. Sie schwieg fast allenthalben. Ihr Kopfkissen war aus Weidengeflecht und unter einem Laken hatte sie eine harte Hürde. Mit genauso vielen Steinen, wie man sie für einen Estrich braucht, war ihr Bett besät, worauf sie ruhte. Sie trug ein härenes Hemd mit furchtbaren Knöpfen und eine starke eiserne Kette um den Leib. zwischen Tag und Nacht nahm sie dreimal die Disziplin mit einer Geißel, die sie dafür gemacht hatte. Auch aß sie wenig Speise und trank selten Wein. Wenn sie aber schon einmal Wein trank, dann machte sie ihn so schlecht, dass er keine Kraft hatte. Oft schlief sie kaum eine Vigilie lang. Hier haben wir gleichsam ein kleines Kompendium dessen, was damals möglich war und offenbar auch vielfach geübt wurde. Nicht immer tritt die Härte gegen sich selbst so massiert auf wie hier, aber jeder einzelne dieser Züge ist durch zahlreiche weitere Beispiele belegt. In und aus dieser Atmosphäre erwachsen nun die mystischen Erlebnisse. Glühendes Verlangen nach Beschauung, nach irgendwelchen Gnaden beseelt diese Frauen. Aber diese Gnaden liegen nicht so sehr im Inneren als im sensitiven, im erfahrbaren Bereich. So sind diese Viten erfüllt von Berichten über die Gabe der Tränen, über die Schau des leidenden Christus, über das Betasten seiner Wunden, Mitfühlen seiner Schmerzen, vom Schweben über der Erde, Spiel mit dem Jesuskind, Visionen aller Art, himmlischen Gesprächen, Gehörsempfindungen und so weiter. Die ganze Atmosphäre in diesen Klöstern ist so geladen von sogenannten mystischen Vorgängen, dass es bald zum guten Ton gehört, auch eine Vision oder etwas Ähnliches gehabt zu haben. Die Stufe, auf der man innerhalb des mystischen Aufstieges steht, wird äußerlich an der Zahl solcher Gnaden abgelesen. An dieser Stelle sehen wir, wie sich eine verhängnisvolle Umsetzung dessen vollzieht, was die Brüder in ihren Predigten auf spekulativer Basis zu erklären versuchten. Seit Augustin und Dionysius Areopagita war die Dreiteilung des mystischen Aufstiegs in den Weg der Läuterung, den Weg der Erleuchtung und den Weg der Einigung eine geläufige Münze, vor allem in den kontemplativen Orden. Mit der letzten Stufe wird die Beschauung verbunden. Beschauung spricht aber genauso wie Visio rein terminologisch den Sensus des Auges an, durchaus in Übereinstimmung mit der Theologie des Thomas von Aquin, der die Krönung der Glückseligkeit in der Beschauung erblickt. Mit diesem System des Aufstiegs schien also auch die Möglichkeit gegeben, rein natürlich, wenn auch unter ungeheurem Aufwand, die Beschauung zu erreichen. Keiner der Theologen behauptet das, aber das ist offenbar die Art der Rezeption, was aus solchen Aussagen herausgelesen wird. Und genau hierin liegen die Wurzeln für jene ungeheure Askese, die den Weg zur Beschauung erzwingen sollte. So beruht etwa der nachhaltige Einfluss des Dominikaners Peraldus, der 1270 gestorben ist, in diesen Kreisen vor allem auf der Betonung der Notwendigkeit, die mystische Beschauung anzustreben. Ähnlich betonen Dietrich von Freiberg und auch Tauler den Weg des Aufstiegs mit seiner Notwendigkeit zur Läuterung. Was hier jedoch theologisch spekulativ geprägter Terminus ist, setzt sich bei den Nonnen sofort um in einen rein praktischen Lebensmodus. Man beginnt nach dem Rat Hugos von St. Victor mit geistlicher Lesung, mit Gebet und Meditation, um schließlich konsequenterweise zur Contemplatio, zur Beschauung zu gelangen. All dies sind Formen, die in unseren Klöstern häufig geübt werden. Einsichtige Prediger wie David von Augsburg hatten schon zeitig vor dieser Entwicklung gewarnt. Er schreibt: Lasst euch nicht täuschen und verwechselt nicht in gehobener Stimmung beim Gebet das sehnliche Verlangen und die Zuversicht der Erhörung mit einer wirklich geoffenbarten Erhörung. Leider waren diese Warnungen ohne Erfolg. Die Schreiberin von Engelthal berichtet denn auch, dass außer einer Schwester im Kloster alle verzückt gewesen seien. Aus solchen Bemerkungen lässt sich erschließen, wie groß nicht nur der innere Drang nach Gnadengaben war, sondern wie sehr die nüchterneren Schwestern auch unter äußeren Druck geraten sind. Jeder sollte und wollte auch eine Gnadenbezeugung zum Vorweisen haben. Die Absicht dieser Viten ist daher im Grunde gar nicht, eine Beschreibung des mystischen Vorganges zu versuchen, sondern, wie es an einer Stelle heißt, wie sich die Gnade äußerlich an ihr zeigte. Davon wollen wir ein klein wenig schreiben. Innere Vorgänge schlagen sich in dem nieder, was zu sehen und zu betasten ist. Nach diesen Berichten waren Ekstasen an der Tagesordnung. Damit stellt sich die Frage, wie weit man hier überhaupt noch von Mystik reden kann. Im eigentlichen Sinn sicher nicht mehr. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass es sich nicht um mystische Eigenaussagen handelt, sondern um Fremdberichte, die mit der Zielsetzung der Hochstilisierung der Klosterheiligkeit verfasst wurden. Damit ist an sich noch gar nichts ausgesagt über das tatsächliche Vorhandensein mystischer Erfahrung in diesen Klöstern. Denn das, was wir erfahren, bezieht sich offenbar auf Spätformen des sogenannten mystischen Lebens, nicht auf den mystischen Vorgang selbst. Dieser ist überlagert durch eine religiös empfindsame Haltung, die die bernhardische Form der bräutlichen Liebeseinigung übersteigert und gerade durch die Unfähigkeit zum eigenen vollen Erleben sich in Auswüchsen und in Fehlformen niederschlägt. Nach heutiger Sicht gesehen entwertet dies deren Glaubwürdigkeit. Und damit ist aber doch zu fragen, ob man diesen Frauen damit nicht Unrecht tut. Geht unsere Kritik hier nicht zu weit? Werfen wir zur Beantwortung dieser Frage einen Blick auf die Entstehung und den Zweck dieser Schwesternbücher. Als man an ihre Abfassung ging, das war in den meisten Fällen im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts, war genau ein Jahrhundert vergangen seit der Gründung dieser Klöster. Der Impuls des Anfangs war verschwunden und die mystisch begnadeten Schwestern waren meist tot. Dieser Umstand ist wichtig. Die nun lebende Schwesterngeneration war offenbar nur noch beschränkt in der Lage, mystische Vorgänge zu verstehen und innerlich nachzuvollziehen. Da der Wille dazu aber unvermindert anhielt, musste notwendig eine Verflachung im mystischen Erleben eintreten. Doch um den Geist, der die Vorangegangenen beseelt hatte, lebendig zu erhalten, brauchte man deren Vorbild. Was lag nun näher, als diese Lebensbeschreibungen nach dem Modell der heiligen Leben zu gestalten, wie sie besonders in den Vitae Fratrum des Thomas von Chantempré auf die männlichen Glieder des Dominikanerordens übertragen worden waren, oder wie sie in den Wundergeschichten der Legenda Aurea oder im Dialogus Miraculorum des Cäsarius von Heisterbach vorlagen. All die genannten Werke gehörten zum Bestand der Klosterbibliotheken und dienten häufig zur Tischlektüre der Nonnen. Das Modell ihres Aufbaus, Stil- und Motiveigentümlichkeiten wurden hier nun genau übernommen und auf die mystisch begnadeten Nonnen des betreffenden Klosters übertragen. Deswegen wirken heute all jene Berichte so stereotyp, nach einem gewissen Schema angelegt. Und deswegen dringen diese Berichte auch nie vor bis zur Unio Mystica, sondern sie bleiben am Äußeren haften und rufen den Eindruck krankhafter Erregung oder traumartiger Zustände hervor. Durch die Übernahme der Form und der ganzen Gestaltung hat sich also auch im Kern der Darstellung etwas geändert. Wir haben jetzt das Schema der heiligen Leben vor uns, statt entsprechender Berichte über die Unio Mystica. Was als solche erscheint, ist mehr oder weniger sekundär und nur Ausdruck der Zeit und der Umwelt, in der diese Nonnen gelebt haben. Zweck dieser mystischen Lebensbeschreibungen ist daher einmal, das Lob Gottes für seine gespendeten Gnaden darzutun. Dann das Andenken an die verstorbenen heiligmäßigen Schwestern zu erhalten, vor allem aber deren Exemplarcharakter vor Augen zu führen, der zur Erbauung und zur Lehre der jetzt Lebenden dienen soll. Aus diesem Grunde macht sich auch die Priorin selbst an die Abfassung. Diese Viten sind bereits unter dem Aspekt der Klosterreform geschrieben. Wie es Elsbeth Stagel ausdrückt, damit alle, die es hören, davon Besserung erfahren. Oder wie später Johannes Meyer, der Beichtvater von Adelhausen, über Anna von Munzingen urteilt. Er schreibt, sie hat auch ein schönes Büchlein geschrieben vom vergangenen seligen Leben einiger heiligen Schwestern ihres Klosters Adelhausen, das gutwilligen Menschen wohl nützlich sein kann, die da prächtige schöne Blumen aus dem wonnigen grünen Gras zu lesen vermögen. Das heißt so viel wie, die da aus Gutem Besseres herauslesen können. Und so ist auch die stark lehrhafte Tendenz zu erklären, die fast in jeder Zeile zum Ausdruck kommt. Wenn diese Analyse stimmt, stehen wir vor der eigenartigen Situation, dass wir zwar von der großen Bedeutung der Frauenklöster unseres Raumes für die Mystik wissen, dass wir aus deren eigenen Aufzeichnungen hierüber aber nur sehr beschränkt Schlüsse ziehen können. So erfahren wir beispielsweise immer wieder von den engen Beziehungen Heinrich Seuses zu Elsbeth Stage. Auf ihre Bitten hin hat Seuse in seinem Exemplar ein Bild über den Ausgang der vernünftigen Kreaturen aus Gott und ihren Wiedereingang entworfen. Das ganze figurenreiche Bild, dessen kurze Erklärung Seuse selbst gibt, veranschaulicht geschickt den Werdegang der Mystik im einzelnen Individuum. Der Weg ist durch eine kräftige rote Linie, welche die Figuren verbindet und jeweils in der Gegend des Herzens in ein Ringlein, den Seelengrund, einmündet, bezeichnet. Auf einem weiteren Bild lässt Zeus seine geistliche Tochter auf einem Thron zu Füßen der ewigen Weisheit sitzen, von einem Engel gekrönt, neben ihr ein Buch, wohl die Töser bieten. Zeus ist überschrieben mit der Diener, über der Nonne steht Elisabeth. Ein Mönch und eine Nonne des Dominikanerordens, ebenso die Bürger zu ihren Füßen, strecken die Hände aus nach den von der Stagel verteilten Namen IHS. Elsbeth Stagel war es auch, die Seuses Leben, gegen dessen Willen, wie er selbst schreibt, aufzeichnete. Anlässlich seiner Besuche bei ihr wusste sie es mit weiblicher List zu erreichen, dass er ihr die Geschichte seines geistlichen Lebens erzählte. Was sie durch solches göttliches Kosen von ihm erfuhr, zeichnete sie heimlich auf, bis Seuse eines Tages den geistlichen Diebstahl, wie er sagt, bemerkte. Energisch verlangte er die Herausgabe der Aufzeichnungen und verbrannte sie. Einen zweiten Teil jedoch hatte Elsbeth vermutlich zur Aufbewahrung weggeschickt. Als Seuse auch diese Aufzeichnungen in der Hand hatte, wollte er damit genauso verfahren wie mit dem ersten Teil. Doch durch himmlische Botschaft von Gott, wie Seuse betont, wurde dies dann verhindert. Diese von Elsbeth aufgezeichneten Memoiren lagen dann die längste Zeit bei Seuse verschlossen, bis er sie vor seinem Tod überarbeitete, ergänzte und herausgab. Soweit die Darstellung von Seuse selbst. Wie weit Elsbeth wirklich an der Abfassung von Seuses Vita beteiligt war, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Immerhin, er sandte ihr die Bilder und die Sprüche der Altväter, er hatte nachweislich engen Kontakt mit ihr und er hat sie sicher mehrmals in Tös besucht. Wir können also davon ausgehen, dass es enge Kontakte auch auf dem eigenen Felde der Mystik gab, ohne dass sie für uns eigentlich greifbar werden. Solche Ausführungen scheinen nicht recht zu dem skizzierten Bild zu passen, dass die Vitensammlungen letztlich ohne tieferes Verständnis für die mystischen Vorgänge niedergeschrieben worden seien. Denn es ist zu fragen, ob in der Tat anzunehmen wäre, dass Seuse jahrelang intensiv mit einer Frau zusammengearbeitet haben sollte, die ohne Verständnis für die zentralen spiritualen Geschehnisse war und ihn nur auf Äußerlichkeiten hin befragt hätte. Dass dies unwahrscheinlich ist, liegt auf der Hand. Ein Blick auf Herkunft und Persönlichkeit von Elsbeth Stage mag einen Hinweis auf die Lösung dieser Schwierigkeit liefern. Elsbeth Stagel, und sie steht hier repräsentativ für eine ganze Reihe von Priorinnen und Nonnen unserer Klöster, stammte aus einem angesehenen alten Patriziergeschlecht von Zürich. Sie verfügt über eine hochqualifizierte Schulbildung und war geistig breit interessiert. Sie verstand Latein und übersetzte die ihr von Seuse übersandten lateinischen Sprüche in deutsche Verse. Weiter wissen wir durch Seuse, dass sie sich als eifrige Sammlerin um asketische Traktate bemüht hat und dass sie diese wie auch mystische Abhandlungen abgeschrieben hat. Schließlich ging sie Seuse selbst zur Hand bei der Sammlung seiner Briefe, die weniger persönliche Korrespondenz sind als eher geistliche Sendschreiben. Ebenso hilft sie dem Meister, seine Schriften, die Büchlein, zusammenzustellen. Von seiner Biografie sprachen wir schon. Setzt solche Tätigkeit eine weitgehende Vertrautheit mit Seuses Mentalität und seinen geistlichen Erfahrungen voraus, so bestätigt dies ein Blick auf ihren eigenen spiritualen Weg noch genauer. Es war schon die Rede davon, dass sich die junge Schwester Stagel, offenbar bereits ehe sie Seuse kennenlernte, mit den Aussagen Meister Eckharts beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Daraus ist zu schließen, dass die deutschen Predigten Eckharts, die handschriftlich vor allem in den Dominikanerinnenkonventen überliefert waren, bei einer bestimmten Schicht von Frauen auf sehr große Resonanz stießen. Schwester Elsbeth durchschaute zwar die spekulative Komponente in Eckharts Erklärungen nicht ganz, umso mehr stürzte sie sich aber auf die asketische Vorstufe der Mystik. Als Seuse sie, wahrscheinlich im Jahr 1336 oder 37, kennenlernte, hatte er selbst seine strengen Kasteiungen schon einige Zeit hinter sich. Umso mehr heftete sich nun seine Schülerin schwärmerisch an ihn und versuchte ihn genau hierin nachzuahmen, das heißt ausgerechnet in dem Punkt, den Seuse inzwischen für überholt und verfehlt hielt in seiner eigenen Entwicklung. Und es fiel dem Meister wirklich nicht leicht, ihre übermäßigen Peinigungen einzudämmen und sie gleichzeitig aber auch von dem übermäßigen Streben nach visionären Erfahrungen zu warnen. Behutsam wies er sie immer wieder auf den Grundweg zur mystischen Erfahrung hin, auf das, was die Nonnen nicht damit verbunden haben, nämlich die Nachfolge Christi durch Demut, Buße und Selbstverleugnung. Herr Haas hat sehr schön ausgeführt vorhin, wie dieser Weg der Verlagerung auch von Tauler zu Seuse hin aufzeigt, wie hier die Beschäftigung durch das Leiden, was man von anderen zugefügt bekommt, die eigentlich mystische Einführung darstellt. Es muss den Klosterfrauen insgesamt schwer gefallen sein, diesen Prozess entweder zu verstehen oder zumindest zu rezipieren. Denn immer wieder erfahren wir bei Seuse, dass genau hierin der neuralgische Punkt lag. Er hatte allerdings auch unendliche Geduld, immer wieder mit Penetranz darauf hinzuweisen, dass die Grundlage zur mystischen Erfahrung nicht im eigenen Streben liegt, sondern in dem, was einem von außen nun aufgedrängt wird, was man nicht freiwillig gewählt hat. Und erst ziemlich lange danach, als er seiner Schülerin Stagel all diese Dinge immer wieder beigebracht hatte und er sie auf diesem Weg für gefestigt hielt, glaubte er es an der Zeit, sie dann auch in die theoretische Mystik einzuführen. Die wesentlichen Aspekte dieser Unterweisung hat Seuse in den Schlusskapiteln seiner Vita festgehalten. Es handelt sich hier zunächst um eine Reihe von Unterscheidungen. So zwischen wahrer und falscher Vernünftigkeit, zwischen gebundener und freischwebender, fluierender Vernunft, wie er sagt, zwischen wahrer und falscher Gelassenheit, dann um das Aufzeigen des Weges von außen nach innen, um schließlich bei den zentralen Fragen der Spekulation zu enden, nämlich wo Gott ist und wie er ist. Und endlich die Frage, wie der Mensch zu diesem Ziel gelangen kann. Wir finden gerade in diesen Kapiteln tatsächlich die ganze mystische Terminologie Eckharts und auch Taulers wieder bei Seuse, sodass es ungerecht wäre, ihm hier ein Unverständnis in mystisch-spekulativen Dingen zu bestätigen. Er konnte es, aber sein Akzent persönlicher Art lag anders. Solche mystischen Unterweisungen lassen sich überall in den Schriften aller Mystiker finden. Aber selten zeigt sich irgendwo so deutlich wie bei Seuse die Richtung dieser Unterweisungen und vor allem die ganz konkrete Rückbindung an die Nonnenklöster. Wie weit Elsbeth Stagel diesen Unterweisungen gefolgt ist und gar selbst zu mystischen Erfahrungen kam, wissen wir nicht. Weder Seuse äußert sich darüber, noch lassen sich aus ihren eigenen Lebensbeschreibungen positive Anhaltspunkte darüber gewinnen. Und deswegen bleibt konsequenterweise auch unser Blick am Äußeren haften. Einer der besten Kenner der Materie, der Herausgeber von Seuses Schriften, Karl Bielmeier, spricht im Blick auf Stagels Intelligenz von der begabten, Seuse-kongenialen Dominikanerin Elsbeth. Aber bringt uns das weiter? Denn trotz dieser hohen Einschätzung bleibt uns der Grad ihrer eigenen mystischen Erfahrung verborgen. Hätten wir nicht Seuses Äußerungen über sie, so wüssten wir darüber überhaupt nichts. So bleibt schließlich selbst bei diesen intensiven Beziehungen zwischen dem Mystiker und seiner Schülerin die Frage unbeantwortet, wie weit das Verständnis für die Mystik in dieser Schwesterngeneration tatsächlich reicht. Es scheint durchaus naheliegend, aus Elsbeths eigenem spiritualen Weg die verallgemeinernde Folgerung zu ziehen, dass sich die Mehrzahl der Nonnen ähnlich verhalten hat wie sie selbst, nämlich sich ganz auf Askese und willentliche Schauung zu konzentrieren. Dies bestätigen sämtliche Beschreibungen in den Schwesternbüchern, wir wissen es von Elsbeth und durch das indirekte Zeugnis von Seuse. Diese Distanzierung war selbst für Seuse und Elsbeth Stagel schwierig und beanspruchte lange Jahre. Und hier ist nun ein sehr persönliches Verhältnis der Seelenführung vorauszusetzen. In den vielen anderen Fällen, wo die Betreuung mehr allgemeiner Art war, kann gerade diese Schwierigkeit auch weniger intensiv angegangen worden sein. Aus der Tatsache, dass die Priorin Elsbeth Stagel in ihren Lebensbeschreibungen aber gerade jene äußeren Gnadengaben so hervorhebt, können wir schließen, dass sie ihrerseits einstimmt in den allgemeinen Trend, doch nach Gnaden zu streben. Aber wie gesagt, hier ist die Perspektive zu berücksichtigen. Es ist die Klosterheiligkeit, die skizziert werden soll, nicht die Beschreibung mystischer Erfahrung. Deswegen ist manchmal die Offenheit wohltuend, mit der man sich die innere Entfernung von der Mystik in diesen Schwesternbüchern auch eingesteht. So wird im Schwesternbuch von Katharinenthal erzählt, wie eines Tages Meister Eckhart zu Besuch war. Eine der Nonnen, Anna von Ramschwag, kam mit einigen Fragen zu ihm, um Antwort und Hilfe in ihrer Not zu erhalten. Die Chronistin später, die die Aufzeichnungen notiert hat, quält dann Schwester Anna einige Jahre danach so lange, bis Schwester Anna ihr erzählt, was der Inhalt des Gesprächs gewesen sei. Aber statt dass wir nun etwas erfahren davon, berichtet die Chronistin kurz und bündig, ich zitiere, aber dies handelte sich um so hohe und unbegreifliche Dinge, dass ich davon überhaupt nichts verstand. Aber das liegt an meiner Unbedarftheit, denn ich habe leider jenes Licht nicht, in welchem Schwester Anna das zu verstehen, zu empfinden und zu erleben geschenkt war. Hier ist der Sprung zwischen offenbar mystischer Erfahrung einiger älteren Schwestern und dem offen ausgesprochenen Unverstehen der jüngeren Konventualinnen um die Mitte des 14. Jahrhunderts deutlich. Mit zunehmender innerer Entfernung vom Geist der Mystik erhält das Streben eine falsche Richtung. Das Äußere tritt in den Vordergrund, man klammert sich an Visionen und Gesichte, die sich bei kritischer Untersuchung teilweise als reine Fantasieerregungen nachweisen lassen. Bei der gespannten Erwartung der Nonnen bedurfte es dann oft nur noch eines kleinen Anlasses, um tiefgehende Erschütterungen auszulösen. Trotz dieses dominanten Bildes in den scheinbar mystischen Lebensbeschreibungen erscheinen im Hintergrund doch immer wieder Phänomene, die darauf hindeuten, dass echte mystische Erfahrung in diesem Raum vorhanden war. Dies ist ein widersprüchliches Ergebnis, was wir offenbar nicht auflösen können. Vielleicht lässt es sich etwas erhellen, wenn wir im Folgenden einen Blick auf die historische Situation dieser Klöster werfen. Man erfasst die Mystik des 14. Jahrhunderts unvollständig, wenn man nur die deutschsprachige Mystik betrachtet, und ebenfalls erfasst man nur einen Teil von ihr, wenn man nur die großen Mystiker, die männlich geprägte Mystik und die starke Prägung durch die Frauen übersieht, wenn man nur das eine sieht und das andere übersieht. Denn schon im 12. Jahrhundert wirkten die beiden Benediktinerinnen Hildegard von Bingen, die Äbtissin vom Rupertsberg, gestorben 1179, und Elisabeth von Schönau, gestorben 1165, mit ihrer prophetischen Schau weit in die Öffentlichkeit hinein. Auf Geheiß ihres Seelenführers legten sie in lateinisch geschriebenen Werken ihre Ekstasen dar. Sie erfahren Visionen über Himmel und Hölle, erkennen im göttlichen Licht den wahren Sinn der kirchlichen Einrichtungen, sie schauen gegenwärtige und kommende Ereignisse und fühlen sich mit ihren Visionen zu einer hohen Mission berufen, der Umwelt ihr drohendes Schicksal zu verkünden. Selbst Papst und Kaiser erkennen diesen Auftrag an und suchen Verbindung zu den Visionärinnen. Anders ist die zisterziensische Mystik orientiert. Das Kloster Helfta in Thüringen ist die Wirkungsstätte Gertruds der Großen, gestorben 1302, und der etwas älteren Mechthild von Hackeborn, gestorben 1298. Die Gesichter dieser beiden Frauen, die nun ebenfalls lateinisch überliefert sind, tragen das Gepräge der Mystik ihres Ordensvaters Bernhard von Clairvaux. In ihnen dominiert die bräutliche Mystik, die Begegnung und Einigung der Braut mit ihrem Bräutigam Christus. Zweifellos den Höhepunkt in dieser Entwicklung stellt Mechthild von Magdeburg dar, gestorben ungefähr 1283. Ihr fließendes Licht der Gottheit, auf Deutsch geschrieben, gestaltet eine leidenschaftliche Liebe in den Formen des Hohen Liedes, des Minnesangs und der Brautmystik. Die mystische Hochzeit bildet hier den Kern des Offenbarungsgeschehens, und Mechthild verabsäumt nicht in aller Deutlichkeit, in einer unmittelbaren und sehr direkten Bildsprache auch diese mystische Hochzeit zu beschreiben. Sie schreckt hier nicht vor erotischen Schilderungen zurück, ohne aber in Schwärmerei abzugleiten. Die Gefühlsmystik, wie sie gelegentlich bezeichnet wurde, hat bei ihr trotz einer vorhandenen spekulativen Anlage die Oberhand. Mechthilds geniale Bildkraft bestimmt den Ausdruck. Daneben finden sich visionäre Offenbarungen über verstorbene Zeitgenossen, über die Hölle, das Paradies, wie über die letzten Dinge. Immer aber ist Mechthild bedeutend genug, um, wie Quint meint, im Visionären maßvoll und ohne exzentrische Wundersucht zu sein. Im Unterschied zu den genannten Benediktinerinnen und Zisterzienserinnen aber gehört Mechthild keinem Orden an. Sie ist Begine, das heißt eine Frau, die in frei gewählter Armut und Keuschheit klösterlichen Idealen leben will. Diese Bewegung der Beginen setzt um die Wende zum 13. Jahrhundert spontan und fast gleichzeitig, vor allem in Holland, in Niederdeutschland, aber auch in Oberdeutschland ein. Hier lösen sich plötzlich vor allen Dingen Frauen aus der gewohnten Umwelt. Sie verlassen einen glänzenden Hof, zuweilen sogar den Gatten, um als Begine im Kreis Gleichgesinnter in Zurückgezogenheit und nur noch dem geistlichen Ideal der Betrachtung und der Gottesminne zu leben. Die äußeren Gründe, die die Historiker gemeinhin für diesen Aufbruch anführen, genügen nicht eigentlich zu seiner Erklärung. Gewiss ist es richtig, dass durch die Kreuzzüge zahlreiche adlige Damen früh verwitwet waren und dass zahlreiche Waisen nach einer neuen, sinnvollen Existenz suchten. Es ist auch richtig, dass im ganzen Mittelalter soziologisch gesehen ein Frauenüberschuss zu registrieren ist. Aber das erklärt nicht das plötzliche Umdenken. Paradoxerweise vollzieht sich dieser Vorgang nun ausgerechnet noch in einer Blütezeit der Gesellschaft und der imperialen Macht, in der Stauferzeit zumindest am Beginn des Jahrhunderts. Bekanntestes Beispiel für diese Haltung ist das Leben der heiligen Elisabeth von Thüringen, die 1231 gestorben ist, die ihre Tätigkeit als Landesherrin am Thüringer Hof zunächst zwar nicht aufgibt, aber so weit wie möglich spiritualisiert. Armut und Verinnerlichung waren zwei Leitziele geworden, die in dieser Zeit des 13. Jahrhunderts eine unglaubliche Anziehungskraft ausgeübt haben. Schon in der frühesten Zeit seines Wirkens hatte auch Dominikus diese Erfahrung gemacht. Lange bevor er an den Aufbau seines Predigerordens ging, hatte er begonnen, eine Lebensform für religiöse Frauengemeinschaften zu schaffen. Er gründete im Jahre 1206 ein Frauenkloster in Brüy in Südfrankreich. Es diente vor allem dem Zweck, die Frauen der höheren Stände vor der Ausstrahlung ketzerischer Ideen abzuschirmen und die gefährdeten Kreise selbst in kirchliche Bahnen zu lenken. Die freivagierenden ketzerischen Prediger verkündeten ein evangelisches Leben in christlicher Armut, was gerade in den begüterten Schichten große Resonanz fand. So entstand im Kampf gegen gewisse ketzerische, spiritualistische Tendenzen das erste Frauenkloster, das später dem Dominikanerorden angegliedert wurde. Dieses Beispiel stehe hier jedoch nur symptomatisch für Tendenzen des 13. Jahrhunderts, die gerade in Oberdeutschland in breiter Front durchgeschlagen haben. Im Streben nach Verinnerlichung zogen sich Hunderte von Frauen aus der Welt zurück. Da sie außerdem das Ideal der Armut erwählt hatten, kümmerten sie äußere Unzulänglichkeiten oder bittere Not sehr wenig. Was sie jedoch als Beginen vermissten, war der geregelte geistliche Beistand und die Seelenführung, die sie brauchten. Und daher drängten sie zu Hunderten in die Klöster, um eine feste Regel zu erhalten und sich Predigt und sakramentale Betreuung durch die Ordensbrüder zu sichern. Vor allem den Dominikanerinnenkonventen gilt der Zulauf, nachdem die Zisterzienser 1228 ihre Tore für Frauen geschlossen hatten. Trotz des heftigen Widerstrebens von Seiten der Ordensleitung übertrug endgültig Clemens IV. Im Jahr 1267 den Dominikanerbrüdern die Cura Monialium, die religiöse Betreuung der Nonnen. Wie wechselvoll die Anfänge einzelner Konvente waren, bis sie endgültig, oft nur durch ein besonderes päpstliches Privileg, das sie sich auf vielen Umwegen zu verschaffen wussten, dem Orden angegliedert werden konnten, sehen wir besonders deutlich am Kloster Ödenbach. Als Beginensammlung hatten die Frauen im Jahr 1234 begonnen und in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt, bis sie nach einigen Jahren, veranlasst durch den Ruf ihrer Heiligkeit, reichere Spenden bekam. Nur ungern unterzogen sich die Brüder der Aufnahme und der Sorge um solche Konvente. Denn erst mit der offiziellen Inkorporationsbulle vom Jahr 1245 ergab sich der rechtliche Status, der Grundbesitz und Eigentum für das Kloster nicht nur ermöglichte, sondern sogar forderte, und damit das Kloster erst wirtschaftlich tragfähig gestaltete. Wichtig hier ist, dass sich der Konvent aus eigener Kraft und gegen den Widerstand des Ordens eigentlich entfaltet hat. Und das lässt sich für sämtliche Konvente, die später diese Nonnenbücher geschrieben haben, bestätigen. Das deutet uns auf einen Umstand hin, der beweist, dass hier ein ungeheurer, spontaner und selbstgewachsener mystischer Impuls offenbar vorhanden war, der gar nicht erst angewiesen war auf Beeinflussung bestimmter Art durch die Dominikanerbrüder, sondern das Verhältnis war genau umgekehrt, dass der Dominikanerorden alle Hände voll zu tun hatte, diese freischwebende Spiritualität in Bahnen zu lenken. Ähnlich war die Lage in Adelhausen, dass auch nach seiner Chronik von Rudolfs von Habsburgs Schwester gestiftet, ein Zufluchtsort fast ausschließlich adliger Frauen des ganzen Oberlandes war. Etwas anders verhielt es sich in Engeltal, das vom Dominikanerorden regelrecht umworben wurde, aber erst in einer Zeit, als es bereits reich dotiert war. Wer könnte es Ihnen verdenken? Überhaupt ist auffallend, dass in den meisten dieser Klöster der Großteil der Nonnen aus dem Hochadel oder aus dem reichen Stadtpatriziat stammt. Dennoch war die materielle Lage oft alles andere als gesichert. So heißt es gerade von Adelhausen: Sie hatten im Anfang nicht einen Schuhbreit Eigentum. Dasselbe gilt von Ötenbach, obwohl es dort nur oder fast nur Frauen des hohen und niederen Adels und des der Zürcher Geschlechter vertreten waren. Diese Armut hatte verschiedene Ursachen. Ich habe schon darauf hingewiesen. Die adligen Damen hatten die Klöster in vielen Fällen ja gerade deshalb aufgesucht, weil dort im Gegensatz zu ihrer bisherigen Umwelt Armut herrschte und harte Askese gefordert war. Unbelastet von ökonomischen Kenntnissen hatte allerdings die rasch wachsende Zahl der Konventualinnen dieses Problem so verschärft, dass die bittere Not erst durch einschneidende Maßnahmen der Ordensbrüder langsam behoben werden konnte, sodass durch Einführung eines Numerus Clausus, durch die Verpflichtung des Erwerbs von Klosterbesitz, durch großzügige Handhabung des Gebots der persönlichen Besitzlosigkeit, sodass viele Nonnen durch ihr Leibgedinge, was sie von ihrer Familie mitbekamen, den Konvent entlastet haben, und schließlich durch die Forderung einer Mitgift für Novizinnen. Einem dominikanischen Klosterverzeichnis vom Jahre 1277 zufolge unterstanden dem Orden damals insgesamt 58 Frauenklöster, davon 40 in der deutschen Ordensprovinz. Ich nenne Ihnen diese Zahlen, damit Sie einmal etwas numerisch auch einen Eindruck davon gewinnen. 10 Jahre später nennt der Provinzialprior Hermann von Minden bereits 70 Klöster für Deutschland. Das bedeutet fast eine Verdoppelung der Zahl. 1303, nach der Teilung Deutschlands in 2 Ordensprovinzen, sind es allein in der Süddeutschland umfassenden Provinz 74 Frauenkonvente, das heißt so viel wie 16 Jahre vorher für ganz Deutschland. Bei diesem gewaltigen Sturm auf die Klöster verwundert es nicht, innerhalb der Mauern oft unerträgliche äußere Verhältnisse vorzufinden. In Straßburg, von dem ursprünglich die Gründung des Klosters Adelhausen ausging, lebten 1237 in den 5 Frauenklöstern beinahe 300 Frauen, obwohl von den Einkünften kaum 100 ausreichend ernährt werden konnten. 1245 sind es in Adelhausen 70 Schwestern, Kirchberg bei Sulz zählt 10 Jahre nach Entstehung des Klosters mehr als 60 Nonnen. Ötenbach ist von 64 Schwestern im Jahr 1237, also 3 Jahre nach der Gründung, auf 120 Schwestern im Jahr 1285 angewachsen. Im Jahr 1310 erklärte deswegen der Provinzialprior Egeno von Staufen, aus Besitz und Einkommen des Klosters könnten sich nur 60 Schwestern ausreichend ernähren. Und deshalb ist er zur Verringerung der Zahl der Konventualen zu einer rigorosen Regelung übergegangen. Er hat die Neueintritte einem Numerus Clausus unterzogen, der in den Proportionen 1:2 zu den Sterbeziffern im Kloster stehen musste. Das heißt, erst mussten 2 Nonnen sterben, bevor eine neue aufgenommen werden durfte. Dieser Drang nach völliger Introvertiertheit und der Abschluss nach außen bedingt zwar noch keine Mystik, er schuf aber zumindest günstige Voraussetzungen für eine Stimmung, aus der sich im Zusammenhang mit der Predigt der gelehrten Brüder Mystik entfalten konnte. Sie sehen, dass im Ansatz her der Akzent gar nicht auf der Unio liegt, sondern auf der Vorstufe der asketischen Stufe, die sowohl die Predigt wie die eigene Tendenz ohne weiteres zur Deckung bringen kann. Aber im Gegensatz zu der doch stark vom Verstand geprägten Mystik, wie sie in der Dominikanerschule eines Hugo Ripelin von Straßburg eines Ulrich Engelberti von Straßburg und Dietrich von Freiberg gepflegt wurde, von Männern, die wie auch Eckhart in den neu gegründeten Klöstern die Predigtaufgabe übernommen hatten, lebte hier in den Frauenklöstern eine andere Art der Gottesbegegnung, und das kann nicht nachdrücklich genug betont werden. Nicht die Spekulation steht dabei im Vordergrund, sondern das liebende Verlangen nach der Unio, erwachsen aus der besonderen Anlage der Frau, wie auch aus dem Streben der Zeit nach einer sicheren inneren Erfahrungsbasis. Dieses Streben hat seine Wurzeln historisch in der Mystik Bernhards von Clairvaux und aus der allegorischen Auslegung des Hohen Liedes. Hier stehen wir auf jener Ebene, die gleichzeitig die Begine Mechthild von Magdeburg in ihren Visionen anspricht. Dieser Nonnenmystik geht es überspitzt formuliert nicht um Philosophie, sondern um das gefühlsmäßige Erleben der Unio mit Gott. Was die Nonnen dabei als Unio zu erfahren glaubten, steht gewiss in Beziehung zu ihrem Empfinden, auch zu einem offenkundigen Subjektivismus, wie zu den starken, willentlichen Impulsen, Gnadengaben zu erfahren. Aus dieser Sicht scheint es daher sogar sehr schwierig, überhaupt Vergleichspunkte zwischen einer Mystik Meister Eckharts und der Mystik dieser Nonnen zu finden. Daher scheint es kein Zufall, dass die Schüler Eckharts, Tauler und Seuse, vielleicht genauer als dieser selbst erkannten, worauf es bei dieser Anlage der Schwestern ankam. Die auffallende Reserviertheit Taulers, Vorgänge der Unio zu beschreiben, deutet darauf hin, dass er sein Schwergewicht wohl bewusst im Hinblick auf seine weiblichen Hörer, auf die vorbereitenden Stufen des Weges der Läuterung und des Weges der Erleuchtung verlagerte. Ich sehe dahinter weniger die Furcht, ähnlich wie Eckhart in einen kirchlichen Prozess um die theologischen Formulierungen der Mystik verwickelt zu werden, wie man es Tauler gelegentlich nachgesagt hat, als die reale Abschätzung der begrenzten Aufnahmemöglichkeiten der meisten Nonnen, was das spekulative Erklärungsschema angeht. Bestätigt wird diese Einschätzung durch die Bitte Elsbeth Stages an Seuse, ihr einige Ausführungen Eckharts zu erklären, genauso wie die gleichlautende Bitte der Anna von Ramschwag an Eckhart selbst. Was aus all diesen Lebensbeschreibungen der Nonnen jedoch hervorgeht, ist die ungeheure Intensität, mit der sie sich bemüht haben, die asketische Einübung in die Mystik mehr als genau zu befolgen und die Grundtugenden des Gehorsams und der Armut zu leben. Dass in diesem Bemühen Asketik überzogen wurde, dass in diesem Bemühen, visionäre Erfahrungen zu bekommen, teilweise Fehlentwicklungen vorliegen, darf man aus heutiger Sicht der distanzierten Wertung, glaube ich, höchstens registrieren, aber ihnen nicht zum Vorwurf machen. Wie weit als Folge solchen Tugendstrebens echt mystische Erfahrungen geschenkt wurden, entzieht sich unserer Kenntnis. Sieht man von zahlreichen Pseudo-Erlebnissen und Unzulänglichkeiten menschlichen Wünschens ab, so dürften dahinter sicher eine Anzahl von Erfahrungen sichtbar werden, die auf der Ebene eines geistlichen Liebesverhältnisses liegen. Das heißt, auf jener Art von Mystik, wie sie durch Bernhard von Clairvaux vorgezeichnet wurde. Die mystische Hochzeit ist eine andere Art mystischer Erfahrung und mystischen Begegnens als die Spekulation über den Seelengrund. Dass die mystische Hochzeit bei Seuse selbst schon eine Rolle spielt und er als der Diener der Weisheit ebenfalls in bräutlicher Terminologie sich eigentlich spiegelt und reflektiert, deutet darauf hin, dass gerade er mit besonderem Verständnis bei den Nonnen rechnen konnte für seine Art mystischer Erklärung und dass umgekehrt dieses bestätigt, dass Seuse offenbar einen ganz spontanen pastoralen Zugriff hat, auch im Bereich Mystik zu erklären. Und das umgekehrt bestätigt wieder seinen großen Erfolg und die Verehrung, die ihm von seinen geistlichen Töchtern entgegenschlug. Ich danke Ihnen.
Walter Blank wurde 1935 in Engen bei Hegau geboren und lebt heute in Freiburg im Breisgau, wo er seit 1972 als akademischer Rat und seit 1973 als außerordentlicher Professor für germanische Sprachen und Literatur bis zu seiner Emeritierung tätig war. Seine Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Mediavistik und speziell auf dem Gebiet der Erforschung der geistlichen Literatur des Mittelhochdeutschen setzte er bis heute gültige Maßstäbe, wie ein Blick auf seine Veröffentlichungen zeigt. Die Nonnenviten des 14. Jahrhunderts, eine Studie zur hagiographischen Literatur des Mittelalters von 1962. Die deutsche Minne-Allegorie, Gestaltung und Funktion einer spätmittelalterlichen Dichtungsform, erschien 1970. Die kleine Heidelberger Liederhandschrift, das ist CPG 357. Einleitung und Kommentar zur Faksimile-Ausgabe, erschienen 1972. Mittelhochdeutsche Spruchdichtung, früher Meistersang. Einführung und Kommentar zur Faksimile-Ausgabe des CPG 350 von 1974. Naturanschauungen im Mittelalter, erschienen 1994. Dass sich das Thema des soeben gehörten Vortrags auch heute noch regen Interesses erfreut, zeigen etwa die einschlägigen Beiträge zu der Ringvorlesung Dichter und Denker in Freiburg im Wintersemester 2006-2007 sowie der Ringvorlesung Freiburger Büchergeschichten im Sommersemester 2007, die ebenfalls als Podcast zur Verfügung stehen und alle noch einmal angehört werden können.